gibt so einen Satz, der ist ein bisschen provokativ, aber wer im Kinderzimmer Sex hat, kann auch sein Bett selbst frisch beziehen. Also da sind 17-Jährige, die die Nächte im Club verbringen und am nächsten Tag sagen sie, ja, fahr mich mal zum Fußball. Mhm. So, weil sie keinen Bock haben, 300 Meter zur Bushaltestelle zu laufen und Mütter so tun, als würden wir im Amazonasgebiet leben und da draußen wären gefährliche Tiere. Nein.
Susanne Fröhlich spricht immer Klartext. Sie will, dass Frauen mutiger werden, selbstbewusster und auch wütender. Ein deutliches Nein, sagt sie, muss im weiblichen Sprachschatz eine viel größere Rolle spielen. Ob in der Beziehung, gegenüber den Kindern oder im Beruf. Und natürlich erklärt Susanne Fröhlich das wie immer mit viel Humor. Man hört ihr einfach gerne zu. Ganz egal, ob es um den täglichen Abwasch, um harte Fastenwochen oder um einen nackten Mann auf dem Balkon geht. Ich wünsche viel Spaß mit Susanne Fröhlich.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Susanne Fröhlich ist bei mir. Herzlich willkommen, Frau Fröhlich. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Wann waren Sie zum letzten Mal richtig wütend und haben es auch rausgelassen, so dass alle spüren konnten, das ist Wut?
Ich war auf dem Weg hierher wütend. Das war meine ganz übliche Bahnwut. Also, die ist fast schon an der Tagesordnung. Das kennen alle, die sehr viel mit der Deutschen Bahn fahren. Ich bin gerne mal wütend, auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
Ja.
Also vor allem früher bin ich sehr oft zum Frankfurter Hauptbahnhof gefahren. Und jeder, der den Frankfurter Hauptbahnhof kennt, weiß, das ist jetzt nichts, wo man abends sich als Frau gerne mal einfach ein paar Stunden rumtreibt. Mhm. Wenn man da ins Parkhaus fährt, dann gibt es Frauenparkplätze direkt am Ausgang. Was auch schön ist, weil wenn man dann abends wiederkommt mit der Bahn vom Arbeiten, möchte man nicht durch dieses müffelige Parkhaus laufen. Und wenn dann da einer reinfährt und mir den letzten Frauenparkplatz wegnimmt, da werde ich richtig wütend. Und
ein
da sage ich dann auch
oder
was.
Eine?
Einer.
Ja, das ist natürlich ein Grund, wütend zu sein.
Einer. Und dann sage ich auch so Sachen wie zum Beispiel, oh, man sieht ja noch gar nichts. Und dann sagt er, was meinst denn du? Die duzen einen ja dann auch immer gleich. Und dann sage ich, naja, sie sind ja auf dem Weg der Umwandlung. Man sieht noch gar nichts. Und dann Hals, Maul. Also da kriegt man Sachen zu hören, da ist man schon überrascht. Ich werde schon mal wütend, jetzt nicht dauernd. Ich bin jetzt kein HB-Männchen.
Hab nach dem Begriff Wut oder nach der Emotion Wut natürlich deshalb gefragt, weil er in Ihrem Buch, in Ihrem aktuellen, eine große Rolle spielt.
Ne? Absolut.
Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher, heißt es. Über den Titel können wir natürlich auch noch sprechen. Aber warum ist die Wut so wichtig, gerade für Frauen? Und vor allem ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dass man die Wut rauslässt und nicht versteckt und reinfrisst.
Ja, ab und zu mal. Wut ist ja ein Gefühl, das wird traditionell eher Männern zugebilligt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also es gibt ja so ein paar Eigenschaften, Wut ist eine davon. Wut ist einfach eine Emotion. Die dürfen Frauen haben, die dürfen Männer haben. Und es gibt ja auch Dinge, die einen ab und an mal wütend machen. Mhm. Und manchmal ist es sehr gut, sich dazu zu äußern und diese Wut nicht immer runterzuschlucken und irgendwann kollabiert man an dieser Wut oder dann muss alles raus und dann kriegt irgendjemand, der gar nicht viel gemacht hat, das Ganze ab. Also so in kleinen Dosen ab und zu mal wütend zu sein. Auch zu Hause, also nicht nur draußen, sondern man kann auch zu Hause mal wütend sein. Wenn Kinder wieder den ganzen Scheiß haben stehen lassen oder wenn der Gatte, keine Ahnung, wieder keinen Untersetzer auf den Glastisch getan hat, was auch immer. Man kann einfach mal wütend sein, man darf das.
Und Sie sagen, Frauen wird eingetrichtert schon sehr früh, diese Wut eben nicht rauszulassen. Männer dürfen da mehr?
Absolut. Also es gibt ja ganz viele Eigenschaften. Sagen wir mal so, Sie als Mann sagen jetzt zum Beispiel, ja, ich bin natürlich ehrgeizig. Dann denken alle drumherum, toll. Der weiß, wo er hin will, der ist zielstrebig, der kennt seinen Weg, der wird seinen Weg machen. Wenn ich sagen würde, ja, klar bin ich ehrgeizig, dann heißt es, naja, schau mal, ist auch ein bisschen schmallippig so insgesamt und verkniffen. Und es gibt immer noch typisch weibliche Eigenschaften. Wir sind nett, wir sind gefällig, wir machen es irgendwie hübsch für alle. Das ist so die traditionelle Aufgabe. Und viele andere Sachen wie Ehrgeiz oder Wut sind irgendwie den Männern zugeordnet. Das sind männliche Eigenschaften. Alles, was auch so mit Tatkraft zu tun hat. Und das finden wir, das müssen wir eigentlich nicht mehr tun heute.
Und dieses Buch soll Frauen stärken?
hier etwas mutiger zu werden. Ich habe erst gedacht, ich habe gerade den Titel schon gesagt, ne? Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher. Ich habe es gelesen, habe dann gedacht, Mensch, ja, wer kriegt denn jetzt eigentlich den Mittelfinger gezeigt? Ich dachte, naja, gut, wahrscheinlich erstmal halt wir Männer in Anführungszeichen. Nee, gar nicht. Und dann, aber wenn man ein bisschen drin liest, dann weiß man, nee, ist nicht so.
Darum geht's gar nicht, weil es geht uns nicht drum, ich habe das Buch mit meiner besten Freundin Constanze Kleist zusammengeschrieben, es geht uns gar nicht drum, den Männern zu sagen, das nehmt ihr uns weg, das macht ihr falsch. Das finden wir ist Lamentiererei, das bringt überhaupt nichts. So, das hat Jahrzehnte nicht funktioniert, Jahrhunderte nicht, also warum sollte es auf einmal funktionieren? Sondern wir sind ja die, die einfach sich mal was trauen müssen, sich was zutrauen müssen und die einfach auch mal sagen müssen, so, das hätte ich jetzt gerne, das steht mir zu, das möchte ich. Das kann man ja alles auch freundlich machen, aber nur nett, das haben wir auch versucht, nur nett funktioniert leider auch nicht. Ab und zu muss man einfach auch deutlich werden. Also es gibt so, nehmen wir mal zu Hause. Also keine Ahnung, Horst geht Ihnen auf den Wecker, weil er zum 7000. Mal die nassen Handtücher einfach überall liegen lässt und nicht sieht, dass man die ja aufhängt und so weiter. Jetzt kann man sagen, würdest du mich lieben? Würdest du die Handtücher auch aufhängen? Ich verstehe das nicht. Ich habe es schon 1000 Mal gesagt. Bringt nichts. Bringt einfach nichts. Kann man sich schenken. Dieser ganze emotionale Überbau hat da ja auch nichts verloren. Die Handtücher haben ja nichts mit der Liebe zu tun. Es reicht, klar zu sagen, hänge bitte diese Handtücher sofort auf. Man kann auch das bitte irgendwann weglassen. Hänge sofort die Handtücher auf. Ja. Sofort. So, das ist klar, das kommt an. Also das verstehen Männer auch, die wollen diesen ganzen anderen Kram gar nicht hören. Das ist wie so ein Tinnitus bei denen. Die denken, was will die denn da eigentlich? Wieso liebe ich die nicht? Hä? Verstehe ich nicht. So.
Ja, das miteinander zu verknüpfen ist natürlich tatsächlich, führt in die Irre, führt auch dazu, dass man irgendwann nicht mehr hinhört.
Aber ich glaube, wir müssen einfach, also wir wollen Frauen ermuntern, sich mehr zu trauen und auch mehr zuzutrauen. Also dieses immer so ein bisschen, wir haben ja oft so ein Hasenherz in uns, das so denkt, ach na ja, besser nicht. Und das geht in dem Buch um Job, um Kinder, um diese ganze Hausarbeit, Care-Arbeit, die Frauen so nebenher klaglos oft erledigen. Ab und zu auch mal sagen, stopp, halt, ich möchte hier das oder ich möchte, dass du das machst.
Schön auch, dass Sie schreiben, nein ist manchmal ein ganzer Satz.
Nein ist ein ganzer Satz.
Also es reicht manchmal einfach nur nein zu sagen und nicht nein, weil ich kann gerade dies und das nicht, immer sich gleich in so Entschuldigungen auch noch zu ergehen.
Absolut, also das ist nein. Sehr frauenspezifisch. Also sagen wir mal so, man hat ein Paar und er sagt, oder sie sagt, holst du nachher deine Mutter am Bahnhof ab? Sagt er, nee. So. Vielleicht sagt er auch noch, nee, geht nicht. Schaffe ich nicht. Okay, Thema beendet für ihn. Wenn man umgekehrt fragt, könntest du meine Frau vom Bahnhof abholen? Dann würde ich sagen, so, dann sagen die meisten Frauen, ja, naja, also das würde ich ja total gerne, aber der Leon hat doch nachher noch Hockeytraining, den muss ich doch fahren und dann wollte ich noch Muffins machen und eigentlich, naja, wir rechtfertigen uns für jedes Nein. Wir rechtfertigen uns, wir erklären uns. Nein ist ein ganzer Satz. Nein, man kann auch höflich sagen, nein, danke oder nein, das schaffe ich nicht. Damit ist das Thema erledigt. Und bei Männern ist auch die Botschaft oder bei dem Gegenüber ist die Botschaft ja damit angekommen. Nein. Aber das fällt, diesen Moment auszuhalten, wenn man nur Nein sagt, das fällt Frauen extrem schwer.
Ja, da folgt ja erstmal auch so eine Stille, die man dann auch aushalten muss. Woran liegt es denn, dass wir noch nicht weiter sind? Also ich habe bei manchen Stellen habe ich gedacht, ach nee, komm, da sind wir doch schon weiter. So kämpfen müssen Frauen doch eigentlich nicht.
Man muss nur
mehr
auf die Gehaltszettel gucken, dann weiß man, dass Frauen kämpfen müssen. Alle Studien sagen, es wird noch etwa 300 Jahre dauern, bis Männer und Frauen gleichberechtigt sind in allen Bereichen. Gut, mir hat auch ein Freund gesagt, na ja, also ihr seid doch schon weit gekommen. 300 Jahre noch? Entschuldigung, wir zwei werden da nicht mehr dabei sein.
Knapp.
Und unsere Kinder auch nicht mehr. Man darf auch ungeduldig sein und sagen, nein, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Das wird Frauen überall suggeriert. Mhm. Ihr seid angekommen. Unser kleines inneres Navi sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Aber das stimmt eben nicht. Wir haben unser Ziel nicht erreicht. Wir wollen ja gar nicht die Weltherrschaft. Wir wollen nur daran teilnehmen können.
Sie haben es gesagt, Sie haben das Buch mit Constanze Kleist zusammengeschrieben, Ihre beste Freundin, mit der Sie auch schon andere Bücher geschrieben haben. Und Sie haben da natürlich auch wie so eine Art Bestandsaufnahme und Analyse gemacht, woran es denn auch liegt. Also ich habe mich schon gefragt, bei der Lektüre, sind es jetzt die von Männern dominierten Strukturen, die da noch bremsen? Oder ist es halt auch so die Bremse in Frau?
Also die es Bremse ist eine Mischung bei aus beiden, ja. Natürlich. Aber an dem einen Teil können wir nicht viel ändern. Mhm. So, da können wir nur hoffen quasi oder insistieren an gewissen Stellen. Aber an uns selbst können wir natürlich was ändern. Also sagen wir mal zum Beispiel Frauen und Geld. Frauen im Beruf. Wenn man Frauen sagt, so Frau Müller, das lief doch richtig schön hier bei uns. Wir haben jetzt den Job als Abteilungsleiter frei und Sie wären die passende Abteilungsleiterin. Mhm. Was sagen Sie dazu? Dann sagt Frau Müller. Ah, Abteilungsleiterin, ja, So, Frauen hadern, Frauen haben Bedenken, Frauen hinterfragen sich wahnsinnig, sind unglaublich selbstkritisch. Würde man dieselbe Frage an Herrn Müller-Lüdenscheid stellen oder Herrn Müller, dann wird Herr Müller sagen, ja prima, was gibt's denn mehr und habe ich einen Parkplatz noch? Mhm. So, und ein Eckbüro, wenn es irgendwie geht. So, das ist die Antwort. Also wir sind oft sehr zögerlich und haben so das Gefühl, das steht uns eigentlich gar nicht zu. Frauen reden auch ganz ungern über Geld. Mhm. Also ich habe ganz viele Autorinnen, also Kolleginnen, die sagen, das kann ich nicht. Ich kann nicht über Geld sprechen. Das ist mir total unangenehm. Also die haben immer noch so das Gefühl, dass ich überhaupt was kriege, ist doch toll. So, die mögen nicht sagen, ich hätte gerne mehr. Und wir haben, Constanze und ich haben eine Freundin, die ist Chefärztin, die ist eine absolute Koryphäe auf einem bestimmten medizinischen Gebiet und wurde dann, hat ein Angebot, von der Uniklinik wegzugehen in eine andere Klinik. Und dann sagt sie, ja, da habe ich ein Angebot, die sind total nett da. Und dann sage ich, bekommst du mehr Geld? Nee, nee, das Gleiche, aber das ist ja auch gutes Geld. Mhm. Und dann habe ich gesagt, finde den Fehler. Die wollen dich haben, die werben dich ab. Nein. Ja, was soll ich denn sagen? Und dann haben wir so eine Art kleines Coaching gemacht. Mhm. Und dann hat die da gesessen und gesagt, was sage ich denn? Ich habe doch schon gesagt, ich komme. Und dann habe ich gesagt, du sagst, das hat schon sehr viel Schönes. Und dann machst du eine lange, lange Pause und guckst die einfach nur an. Das hat schon sehr viel Schönes. Mhm. Und das hat sie gemacht und sie kam und hat gesagt, du hast ein sehr, sehr, sehr gutes Essen bei mir gut, weil ich verdiene jetzt das Doppelte.
Das Doppelte?
Das Doppelte.
Echte Geschichte?
Ja,
oder
echte Geschichte. Wahre Geschichte. Mhm. Und das ist dann schon ein Unterschied. Also dieses sich immer bescheiden und immer auch klaglos, ohne dass es jemand einfordert, schon gleich hinten anstellen. Mhm. Das ist was typisch Weibliches, auch innerfamiliär. Erst kommen die Kinder, dann kommt der Mann, dann kommt der Hund oder auch erst der Hund und dann der Mann, je nachdem, wie es zu Hause so läuft. Dann kommt lange nichts und irgendwann kommen die Frauen. Selbst wenn beide arbeiten gehen, also Mann und Frau, machen Frauen im Schnitt 90 Minuten jeden Tag mehr an häuslicher Arbeit. Das kann man ja mal hochrechnen, 1,5 Stunden am Tag, mal 7 und so weiter und so weiter und so weiter. Und das liegt eben auch an uns, weil wir die Teilnahme der Männer am Haushalt gar nicht einfordern. Oft genug sind es ja Frauen, die sagen, lass das, Heinz Günther, lass das einfach. Wenn ich schon sehe, wie du das machst, dann kriege ich zu viel. Wie er die Spülmaschine einräumt, wie er irgendwie was mit den Kindern macht, wie er Wäsche zusammenfaltet. Da sagen erwachsene Männer, die Astrophysiker sind oder Elektroingenieur, Waschmaschine, keine Ahnung, wie die angeht. So.
Gut, aber das ist natürlich schon die Frage, wie man auch miteinander kommuniziert. Also sowas dürfte natürlich eigentlich nicht der Fall sein.
Es trotzdem, passiert aber.
Ich habe mich bei der Lektüre echt überprüft und habe natürlich auch manche Schwachstelle in meinem Privatleben erkannt. Versuche da jetzt natürlich heftig dran arbeiten.
Man kennt es doch. Dann sagen Frauen verteidigen Männer ja auch sehr gern. Dann sagen Frauen, mein Mann ist gar nicht so, was sie da schreiben und so. Und dann habe ich gesagt, nein, wir schreiben ja auch nicht, dass jeder Mann so ist. Und dann sagen sie, also okay, im Haushalt, das mache ich, aber er macht die Steuer oder er mäht den Rasen. Dann sage ich, wie oft mäht ihr den Rasen oder macht ihr die Steuer? Und wie oft wäschst du die Wäsche, räumst die Spülmaschine ein, gehst einkaufen, kochst? So, wir alle, so Weihnachten ist noch nicht so ewig lang her. Wir alle kennen das. Die Herren kommen, holen die Getränke aus dem Keller, sagen, so, ich habe den Wein geholt, setzen sich gemütlich hin an einen Tisch, der gedeckt ist und zwar nicht von kleinen Feen oder den sieben Zwergen.
Nicht?
Nein, tut mir leid. Sondern meistens von Frauen, die sagen, ach, das ist doch kein Problem, das macht sich doch schnell. Ab und zu Hause auch mal zu sagen, nein, das macht sich so schnell nicht, dieser Braten. Sondern es hat Arbeit gemacht. Ich sage einfach auch manchmal meinem Freund, während du da gesessen hast und große Reden geschwungen hast, habe ich übrigens nebenbei beim Weihnachtsessen schon dreimal die Spülmaschine ausgeräumt und wieder eingeräumt.
Das heißt, du musst zu Hause... Entschuldigung, jetzt
habe ich... Ja, das macht doch nichts.
Sie müssen zu Hause auch noch arbeiten. Also immer mal wieder drauf aufmerksam. Also auch noch kein Selbstläufer.
Na klar.
Der wird ja das Buch gelesen haben.
Und dann sagt meine Tochter zu mir am ersten Weihnachtsfeiertag, Mama, wenn dich das aufregt... Halte dich doch mal an dein eigenes Buch. Und dann habe ich gesagt, stimmt, da hast du recht. Also das ist ja auch wie so ein Mechanismus, dass ich denke, ich bin dafür verantwortlich. Ist natürlich totaler Käse. Also habe ich mich so gesetzt, dass meine offene Küche in meinem Rücken war, dass ich sie nicht sehen konnte. Und am ersten Weihnachtstag gibt es bei uns immer Raclette. Also diese ganzen verkrusteten Pfännchen, dieser ganze Kram. So. Und dann war schön aufgegessen und dann guckte ich meinen Freund an und sagte, heute die gute Nachricht ist dein Tag in der Küche. Und dann hat er geräumt und gemacht und ich habe es wirklich auch komisch klappern hören. Aber ich habe gedacht, du darfst dich nicht umdrehen. Mhm. Also dieser Reflex, dass man hingeht und sagt, lass mal, ich mach das eben. Den muss man auch unterdrücken. Also man muss dann, wenn man sagt, mach du bitte, dann muss man auch ertragen, dass jemand das anders machen könnte. Mhm. Oder dass es vielleicht nicht ganz dem eigenen Empfinden entspricht. Und wenn ein Mann eine Spülmaschine komisch einräumt oder vielleicht falsch wischt, er kann ja auch nur lernen, wenn er es häufig macht.
Ich finde tatsächlich schlimm, wenn man dann so daneben steht und so hinguckt. Und weil ich kriege dann tatsächlich eine zittrige Hand und denke so, jetzt passt bestimmt falsch.
Ja.
Und das ist dann schon
blöd. Und das
blöd.
Ist auch
also,
blöd.
Dann lieber alleine wursteln und machen.
Und wir sind ja auch nicht die Mutter unserer Männer. Das muss man sich ab und zu auch sagen. Ich sehe manchmal so Paare, die sitzen dann irgendwo und dann heißt Jürgen, das bekommt ihr doch nicht. Jürgen, mach doch mal das Hemd da runter. Jürgen, so dieses Gequengel anderen, also so gegenseitig. Und da sind Frauen schon Expertinnen drin. Also wir sind nicht die Erziehungsbeauftragten unserer Männer. Die sind im besten Fall schon mal erzogen worden, auch wenn man es bei manchen nicht merkt. So, also das einfach mal lassen. Das ist nicht zielführend.
Also wir halten fest, da muss ich an der Haltung was ändern.
An der inneren Haltung, die man selber hat.
Und weil Sie gerade auch Ihre eigene Tochter angesprochen haben, das Thema Erziehung spielt eine wichtige Rolle.
Absolut.
Und da haben mir dann zum Teil schon die Ohren geklingelt. Das fand ich sehr interessant, weil ich noch Teenager-Kinder zu Hause habe. Und man schon dazu neigt, natürlich den, damit es halt mal schnell geht, alles hinterher zu tragen.
Absolut.
Und das ist eine Falle.
Ich glaube, das ist.
Die beschreiben sich hier sehr schön. Aber es ging, nachdem Sie das Buch veröffentlicht haben und auch Interviews dazu gegeben haben, eine böse Schlagzeile durch die Republik. Moderne Mütter sind eine Katastrophe.
Habe ich natürlich nie gesagt.
Ja.
Man muss dazu sagen, es war, die Mütter von heute sind eine Katastrophe, habe ich so nicht gesagt. Es war die Bild-Zeitung. Also man kann sich denken, das war jetzt nichts. Das waren nicht meine Worte. Ich habe nur gesagt, das, was viele Mütter heute oder auch Eltern mit ihren Kindern machen, ist nicht zielführend. Mhm. Auch weder für die Kinder noch für die Eltern. Weil es geht ja im besten Fall bei Erziehung darum, dass man ein Kind liebt, dass man ihm Dinge zutraut und dass man nach 18, 19, 20 Jahren sagt, auf Wiedersehen und die gehen raus ins Leben und sind bereit fürs Leben, sind lebenstüchtig gemacht und haben ein frohes Leben. Das ist, finde ich, das Klassenziel und wenn man das schafft, hat man es erreicht. Was wir aber machen oder was viele auch aus Liebe, glaube ich, machen, ist die Kinder total verpimpeln. Also man nimmt ihnen einfach alles ab. Man will ihnen gar nichts zumuten. Sie müssen nicht scheitern, sie sind nie schuld. Die Eltern heute rennen zu den Lehrern und erklären, warum ihr Kind nicht etwa zu doof für die Arbeit war, sondern hochbegabt ist, warum das ungerecht ist. Also Kinder müssen auch nie selbst für irgendwas einstehen. Das Problem ist, damit haben sie überhaupt keine Frustrationstoleranz. Also man braucht ja auch so ein bisschen Hornhaut auf der Seele manchmal für manche Situationen im Leben. Und es geht ja nicht weiter so durch. Man kann ja mit 37 nicht mehr seine Mutter anrufen und sagen, mein Chef war gemein zu mir. Oh, so kannst Fälle, du das so mal
Fälle,
regeln?
So Fälle gibt's.
Genau. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und man muss Kinder ermuntern oder auch einfach sagen, du hast hier auch ein Part zu erledigen in diesem Haushalt. Wir leben gemeinsam hier, wir alle schmutzen, also putzen wir auch alle. Mhm. Ich rede nicht davon, dass Fünfjährige den Haushalt schmeißen müssen. Aber wer eine Tasse halten kann, kann sie auch zur Spüle tragen. Und das kann man Kindern erklären. Und das Verrückte ist, sie sind nachher oft ganz froh, weil sie sind eben in der Lage, eine Waschmaschine zu bedienen. Und es gibt so einen Satz, der ist ein bisschen provokativ, aber wer im Kinderzimmer Sex hat, kann auch sein Bett selbst frisch beziehen. Das finde ich ist so verrückt, wenn man das sieht. Also da sind 17-Jährige, die die Nächte im Club verbringen und am nächsten Tag sagen sie, ja, fahr mich mal zum Fußball. So, weil sie keinen Bock haben, 300 Meter zur Bushaltestelle zu laufen und Mütter so tun, als würden wir im Amazonasgebiet leben und da draußen wären gefährliche Tiere. Nein.
Also ich glaube, ganz wichtig, und das finde ich, beschreiben Sie wirklich gut, ist eben dieses auch Verantwortung übernehmen für die eigene, keine Ahnung, Leistung, Nichtleistung,
genau.
Motivation, die man gezeigt hat oder nicht. Und wenn man natürlich da versucht, immer alles abzufedern, tut man den Kindern tatsächlich keinen Gefallen.
Nein, auf lange Strecke nicht. Ja. Natürlich, kurz ist es verlockend für Kinder. Wenn ich weiß, dass ich einfach faul zu Hause liege und Playstation daddel und Mutti irgendwann schon mein Philosophiereferat schreiben wird, weil ich einfach es nicht mehr schaffe und dann sage und dann sagt meine Mutter, okay, dann mache ich das schnell. Das wäre meinen Eltern im Traum nicht eingefallen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so, die Elterngeneration von heute will sich auch nicht unbeliebt machen, vor allem auch nicht bei den eigenen Kindern. Man möchte ja bester Freund sein.
Aber ist ja interessant, wenn Sie das so schildern und auch schreiben im Buch, dann kommt ja relativ schnell auch der Vorwurf, naja, ist ja schon okay, aber ein bisschen herzlos, bisschen lieblos vielleicht. Dem Vorwurf setzt man sich dann schnell aus.
Ja, aber ich gehöre zum Beispiel auch, das habe ich mir auch schon angehört von anderen, meine Kinder fanden es gut, sagen sie jetzt, retrospektiv, wenn sie so zurückschauen, sagen sie, das war richtig.
Die sind ausgewildert, ne?
Die sind erfolgreich ausgewildert, die leben beide in Berlin, kommen gerne nach Hause. Ich freue mich auch, wenn sie kommen, aber ich gehöre auch zu den Müttern, die sich freuen, wenn sie wieder fahren. Ja, so, das sind erwachsene Menschen und die leben ihr Leben, die bezahlen ihr Leben selbst. Auch das ist was ich ganz seltsam finde. Also ich habe immer meinen Kindern gesagt, ich investiere in eure Ausbildung. Man darf sich auch einmal irren. So, wenn man irgendwie was anfängt zu studieren mit 18 und dann sagt man, oh, das war doch nicht das Richtige, darf man alles machen. Aber ich hätte jetzt wenig Verständnis, wenn jemand nach dem Abitur sagt, ich muss mich erst mal 2 Jahre ausruhen. Dann würde ich sagen, du, da ruhe dich doch an der Kasse irgendwo aus. Da kannst du auch ein bisschen Geld verdienen, weil das würde ich jetzt nicht 2 Jahre lang finanzieren. Ich glaube, dass klare Regeln eigentlich bei Kindern sehr gut ankommen. Und die wollen auch, das macht ja mehr Arbeit, Nein zu sagen oder zu sagen, das mache ich nicht, das will ich nicht. Das ruft sehr viel mehr Diskussionen hervor, als zu sagen, kannst du haben, Schätzchen, hier hast du noch einen Fuffi und kauf dir die Turnschuhe und mach das so. Also das ist ja einfacher. Und Kinder wissen eigentlich, wollen ja auch eine Mutter oder einen Vater, Freunde haben die schon. Die wollen nicht mit uns befreundet sein. Das finde ich auch seltsam. Und wenn Kinder ausziehen, das muss man auch mal sagen, ich glaube, bei vielen ist dann ja so eine gewisse Leere bei vielen Paaren, dass sie sagen, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir ja auf uns geworfen. Deswegen halten die auch so an den Kindern fest. Ich habe Freundinnen, die stehen im leeren Kinderzimmer und kriegen sich gar nicht mehr ein vor Kummer. Und dann habe ich gesagt, hör mal, der ist ja nicht gestorben. Der ist einfach nur ausgezogen. Das ist der Lauf der Dinge. Und was
haben Sie,
Mütter...
Haben Sie kein Tränchen verdrückt an dem...
Nein. Ne? Ich habe ja zwei Kinder. Also als das erste weg war, hatte ich noch das zweite. Und ich finde, das gibt einem ja auch nach über 20 Jahren, wenn man mehrere Kinder hat, so... Die haben ja auch noch einen Altersabstand. Also man ist 25 Jahre beschäftigt. Ich war 25 Jahre beschäftigt mit, hast du deinen Turnbeutel mit? Hier sind die Äpfelchen. Was gibt's zu essen? So mit all dieser Logistik. Und zu sagen, das ist jetzt beendet. Und jetzt kann ich einfach mal wieder für mich entscheiden, will ich überhaupt Mittag essen? Was möchte ich machen? Verdammt, der Turnbeutel, mir doch egal. In diesem Zimmer kann ich jetzt was Schönes tun. Also man bekommt auf eine Art sein Leben ja auch wieder zurück. Man kann also durchaus an dieser ganzen Sache auch was Positives sehen. Und im besten Falle, wenn man, also ich hatte das Gefühl, es hat gut funktioniert mit meinen Kindern. Ich hatte ein paar klare Regeln und dann habe ich schon früh gesagt, wenn ihr euch daran haltet, haben wir ein gutes Leben zusammen. Wenn nicht, schwierig. Und ich habe auch früh gesagt, Schule ist euer Geschäft, ich gehe anderweitig arbeiten. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, könnt ihr mich gerne fragen. Ansonsten, go for it. Und irgendwie war das gut. Und wie gesagt, die kommen gerne heim. Wir haben viel Spaß zusammen. Aber die sind einfach auch jetzt erwachsen.
Also, und das muss man sie auch sein lassen, ne? Weil das
absolut.
Ist ja,
ich meine, im umgekehrten Fall, wer will denn jemanden zu Hause sitzen haben, noch mit 44,5 und dann kann man nur noch zur RTL 2 gehen und sagen, Schwiegermutter gesucht oder so, für irgend so einen, den man nicht rauskriegt.
Eine italienische Mutter hat vor kurzem ihre zwei Söhne rausgeklagt.
Ich weiß, habe ich gelesen. Fand ich beeindruckend.
Oder?
Die wollten einfach nicht gehen.
Genau.
Na klar, wenn man immer all-inclusive bietet. Mhm. Ich mach dir die Wäsche, ich mach dir das. Neulich hat mir eine Mutter erzählt, naja, der bringt mir die Sachen heim, dann bügel ich ihm das alles mal. Gruselig. Und dann habe ich gesagt, hat er keine Hände.
Mhm. So. Ja, das ist gruselig.
Also es geht doch gar nicht darum, die zu quälen. Es geht darum, ihnen beizubringen, wie man im Dschungel des Alltags, im Leben gut durchkommt. Und damit gibt man ihnen Tools an die Hand.
Also sehr interessant, ich habe es wirklich gern gelesen. Man
das
kann das
auch,
wollte damit nämlich nur sagen, man kann das auch als Mann lesen.
Ja, schade.
Vielleicht sogar gerade als Mann, weil man ein bisschen was lernt. Nur mit der rosa Covergestaltung, Frau Fröhlich, haben Sie mir keinen Gefallen getan.
Mir
ich saß einmal mit dem Buch beim Arzt im Wartezimmer und es war komisch.
Es war nicht die Wahl von Constanze Gleiss und mir, ein rosa Cover mit einem Grönchen zu machen, aber der Verlag. Hat gesagt, nur so.
Sieht aus wie ein schöner Kitschroman.
Ich hätte gerne auch ein anderes Cover gehabt, aber...
Aber der Inhalt, der ist gut. Wenn wir über Ihre Bücher sprechen, vor 20 Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe, kam Ihr bislang erfolgreichstes Buch, war das 2004?
Ja.
Moppel ich. Vor 20 Jahren?
Ja, vor 20 Jahren.
Wie schauen Sie auf die Zeit zurück? Das ist Moppel ich. Ich weiß nicht, viele wissen es natürlich noch, war so Ihr Diät-Tagebuch. Sie haben sich da auseinandergesetzt mit diesem qualvollen...
Ich will gerne essen, aber ich möchte auch in vier Tagen 15 Kilo abnehmen, wenn es irgendwie geht.
Und das mit sehr viel Humor und wurden da so ein bisschen zur großen Symbolfigur. Irgendjemand hat gesagt,
der
Moppel. Aber auch so die Diät-Expertin der Nation. Und so. Wie schauen Sie da heute zurück nach 20 Jahren?
Das ist ja verrückt, weil es ist ja immer noch ein riesiges Thema.
Mhm.
Also die Nation wird dicker und dicker und die Versprechen werden größer und größer. Und noch immer ist ja eigentlich die Gefühlslage eine ähnliche. Also man möchte gerne schlank sein, aber ohne Verzicht. Also all dieses schlank im Schlaf oder schlank mit dem, nur in 10 Tagen ist alles weg. Also man wartet darauf, dass eins dieser Sachen irgendwie in Erfüllung geht. Jetzt gibt es ja diese Fettwegspritze, die aber eine Menge auf dem Beipackzettel an Nebenwirkungen hat. Also wo man sagt, will ich wirklich mein Risiko für Bauchspeicheldrüsenentzündung oder was weiß ich vergrößern. Aber allein der Gedanke, dass es eben einfach keine Mühe macht, der ist wahnsinnig verlockend für Menschen. Also dieses Dilemma zwischen der Gier und der Lust am Essen und dem Spaß am Essen, den ich wirklich sehr gut kenne. Und gleichzeitig hätte ich aber gerne Größe 38 oder was auch immer, ist schwer.
Mhm.
Ja. Und das ist ein Never-Ending-Thema. Und für Frauen wird es noch in der Seniorenwohnanlage so sein, dass irgendwer sagt, guck mal, die Erna hat dicken Hintern, hat sie schon.
Ja.
So, das hört nie auf, das ist so verrückt.
Böse. Wobei ich manchmal glaube, dass die Selbstbetrachtung eigentlich das größere Problem ist. Es kommt ja selten jemand mal und sagt, Mensch, du bist aber mobbelig geworden. Man macht sich doch selber diesen Wahnsinnsdruck. Nicht umsonst gibt es jetzt wieder Anfang des Jahres.
Man macht sich selber den Druck.
Fast auf jedem Magazincover ist jetzt wieder 10 Kilo runter in 4 Wochen und so. Ne?
Die Fitnessstudios sind voll.
So, an Weihnachten dürft ihr mal kurz schlemmen und im Januar sagen wir euch dann, wie ihr wieder in die Spur kommt. Das ist ein fürchterlicher Druck, den man sich dann aber selber macht.
Absolut. Aber das ist einfach ein, natürlich sagen selten Leute von außen was. Also es kommt, das ist ja auch sehr übergriffig.
Mhm.
So. Aber es gibt natürlich einen gesellschaftlichen Druck, der sagt,
ja, so
hast du zu sein. Und wenn man heute als junge Frau Instagram anguckt und diesen ganzen Krempel, dann hat man das Gefühl, jeder außer mir ist irgendwie perfekt. Und dann gibt's diese neue Bewegung, Body Positivity, die auch seltsam ist, weil das heißt ja, huldige deinem Fett.
Mhm.
So, also dieses Gott, diese Oberschenkel, ja, sie sind ungefähr 3-mal so dick, wie sie vielleicht im besten Fall sein sollten, aber sie sind fantastisch. Also das ist ja beides übersteigert. Also diese Ode an die Schlankheit und genauso dieses, ich bin perfekt, wie ich bin, auch wenn ich kurzatmig bin und keine Ahnung. Also so eine Body Neutralität wäre irgendwie gut, zu sagen, das ist mein Körper,
ja, mit
dem lebe ich und den muss ich auch nicht rund um die Uhr optimieren.
Die gesunde Mitte im wahrsten Sinne des Wortes.
Das wäre ein guter Gedanke.
Und wie geht's Ihnen persönlich mittlerweile damit? Sie waren damals moppel-ich, so, dann
ja, schlank. Dann wieder
ein bisschen moppelig, haben die Nation da auch wieder dran teilhaben
ja, lassen.
Sehen heute super aus, muss man sagen, sie sind sportlich und wir haben schon über Fitnessuhren und gesprochen. Also da ist ja alles gut. Die gesunde Mitte ist offenbar gefunden, aber ist es auch in Ihrem Leben immer noch ein großes Thema?
Es ist immer ein Thema. Ich glaube, es ist wirklich, wenn ich so meinen Freundinnenkreis mir angucke, es ist bei ganz vielen immer ein Thema, weil man ja, das ist ja das Verrückte, man ist nie richtig. Also entweder ist man zu moppelig oder zu dick oder irgendwie nicht fit genug oder man ist ausgemergelt, hager.
Ach so.
Also ich höre mir auf dieser Seite auch viel an.
Mhm.
Ein bisschen mehr steht ihnen besser. Das ist ja eine Gratwanderung. Eben sagt meine Mutter noch, ach, du bist aber gut im Futter und dann sagt meine Mutter, ach, das Dünne gefällt mir auch nicht. Also dieses Austarieren, man muss, glaube ich, für sich selber rausfinden, wo fühle ich mich wohl. Für mich ist entscheidend, ich bin 61, ich will einigermaßen fit sein. Ich würde mir gerne auch in 15 Jahren noch alleine die Schnürsenkel zubinden können und will mich bücken können und will eine Treppe raufgehen können, ohne dass ich ein Sauerstoffzelt oben brauche. Und dazu gehört einfach, auch so langweilig diese Botschaft ist, man muss sich halt bewegen.
Mhm.
Und es bringt eben nichts, im Januar ins Fitnessstudio zu gehen. So,
ja, es
ist immer dieses, die Amerikaner sagen Consistency, also das Durchhalten, die lange Strecke. Es geht nicht drum, morgen einen Marathon zu laufen und sich dann ermattet für die restlichen 11 Monate ins Sofa
Karriere
zu werfen.
Beenden. Genau.
Und man muss auch nicht immer gleich so riesig denken. Ich neige da auch dazu.
Mhm.
Ich hoppel nicht gerne einfach um den Block. Ich brauche immer Ziele und denke dann, ja, ein Marathon wäre gut oder das.
Mhm.
Aber es geht auch viel niedrigschwelliger. Also meine beste Freundin läuft einfach die immer gleiche Strecke so vor sich hin. Und ich sage immer, du könntest doch ein bisschen schneller oder du könntest das machen. Dann sagt die, interessiert mich nicht. So, man muss auch, wenn man schwimmt, man muss nicht die Königin der Bahnen werden.
Mhm.
Einfach sich zu erheben. Es langt auch, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, einfach spazieren zu
ja, gehen.
Flott spazieren zu gehen.
Also die Bewegung ist das eine
und
da sind Sie voll dabei. Und natürlich kann ich Sie jetzt nicht hier aus diesem Raum lassen, ohne zu fragen, wie es mit der Ernährung ist. Ich weiß, dass Sie haben 2019, glaube ich, auch ein Buch geschrieben über das Fasten, Fröhlich
genau, Fasten.
Das war extrem. Also da gab es dann Hungerphasen bis zu 42, biblische 42 ja, Tage, glaube ich.
Ja, aber
das ist natürlich, also
das ist
hart.
Also man muss sagen, ich habe Rheuma. Insofern
ja, ist
es was ganz anderes. Rheuma ist ein entzündlicher Prozess, ist eine Autoimmunerkrankung und da hilft nachweislich, also nicht auf meinen Mist gewachsen, ich bin keine Medizinerin, Alle Mediziner, auch meine Rheumatologin und mein Orthopäde sagen, Fasten wirkt antientzündlich. Man muss es aber, wenn man diese Krankheiten hat, lange machen.
Das heißt, da würde jetzt das berühmte Intervallfasten, wenn ich da einhaken
bringt
darf,
bringt jetzt beim Rheuma nichts. Zum Abnehmen bringt es sehr wohl was. Ich versuche mich gesund zu ernähren. Also sehr gesund, würde ich sagen. Aber das... Ich esse kein Fleisch, aber eben auch, weil ich Rheuma habe. Und rotes Fleisch bei Rheuma einfach ist ein Trigger für Entzündungen. Ja. Und wie gesagt, ich möchte lange fit bleiben. Und ich habe, seit ich mich so verhalte, einmal im Jahr faste.
Einmal
im Jahr mache ich eine Strecke.
Und welche Zeiträume sind es dann, in denen Sie
ich
dann...
Ich mache immer, das, wie gesagt, ich mache das Fasten gegen mein Rheuma. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr praktisch, weil auch immer ein paar Pfund die Flatter machen.
Ja.
Also es ist Win-Win. Das ist eine Mischkalkulation. Ich mache immer ungefähr 3 Wochen.
3 Wochen.
Minimum.
Und wenn Sie sagen, Sie haben Rheuma, ich meine, das Rheuma schläft ja nicht ein. Das begleitet Sie ja ein Leben lang.
Ja.
3 Wochen im
das
Jahr
Rheuma
fasten?
Das Rheuma schläft.
Man kann es damit schlafen legen?
Ja. Mein Rheuma kann man, Rheuma gibt es ja in allen Spielarten.
Genau.
Aber es hilft bei vielen Autoimmunerkrankungen. Es gibt natürlich auch Vorerkrankungen, da sollte man nicht fasten. Aber ich habe seitdem nie mehr Schmerzen. Und sobald es anfängt, dass es mir irgendwo wehtut, sage ich, oh, ich glaube, es ist Zeit zu fasten.
Das heißt, Sie nehmen dann auch kein Cortison-Immunsuppressiva, was ist da alles an Grauslichkeiten?
Ich habe eine Weile Cortison genommen und dann habe ich auch schon diesen Cortison-Kopf gekriegt irgendwann. Und dann habe ich gesagt, will ich das auf Dauer? Gibt es andere Möglichkeiten? Und da hat meine Rheumatologin gesagt, Fasten ist einen Versuch wert, es funktioniert sehr gut. Die meisten Leute sind nicht bereit, Langzeit zu fasten. Und wenn jetzt jemand sehr, sehr, sehr dünn ist, kann er natürlich auch nicht 3 Wochen fasten.
Ja, kann man ja auch den Arzt fragen. Ne?
Aber ich war auch überrascht darüber, weil diese Versprechen 10 Kilo in einer Woche, wenn man dann fastet und also gar nichts isst, sieht man ja, was man dann abnimmt. Auch für, ich habe mich weiterhin moderat bewegt. Also mehr als 2 Kilo in der Woche kann man eigentlich kaum abnehmen. Der Rest ist Wasser.
Und dann Gemüsebrühe oder was?
Abends gibt es Gemüsebrühe. Ich habe als Special Treat mache ich mir immer gerne eine Fake Tomatensuppe. Ich nehme einen Schluck Tomatensaft und gieße kochendes Wasser drauf und mache ein paar Kräuter drauf oben und sage, das ist eine Suppe.
Mhm.
Und mein Gehirn antwortet, nein, das ist ein verdünnter Saft. Und dann sage ich, nein, das ist eine Suppe.
Ja,
und die trinke ich abends.
Ja. Und machen Sie das alleine oder schließen Sie sich manchmal auch, oder gehen Sie in so eine Klinik, um zu sagen, Leidensgenossinnen tun gut?
Ich habe alles schon mal gemacht.
Mhm.
Ich habe alleine gefastet. Ich faste inzwischen eigentlich immer alleine. Ich habe aber auch manchmal Freundinnen, die das dann zeitgleich machen. Mein Ex-Mann macht es auch oft, weil er überzeugt davon ist, dass es einfach wahnsinnig gesund ist.
Mhm.
Und dann telefonieren wir auch manchmal, wenn wir zeitgleich fasten und sagen, ach, jetzt wäre es ja, sagt er, es wäre so schön. Aber nein, heute essen wir nicht. Dann sage ich, stimmt, heute essen wir ja nicht. Ich war auch einmal für das Buch einfach recherchemäßig in so einer Fastenklinik und habe mir das angeguckt. Meine Kinder waren beeindruckt, haben gesagt, oh, das ist ein Geschäftsmodell. Ihr kriegt nichts zu essen und es ist so teuer. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt natürlich. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass es Menschen was bringen kann. Aber klar, es ist eine Umstellung. Ich gehöre allerdings auch zu eher maßlosen Menschen. Also alles oder nichts. So, ich bin so ein Typ, ich kann eher nichts essen als winzig kleine Portionen. Also wenn man mir 2 winzige Kartoffelchen hinlegt und sagt, guten Appetit, dann denke ich, ja, wo ist denn der Rest?
Ja, dann lieber
keine. Also das mag ich nicht so gerne.
Ja. Und wo werden Sie dann schwach in den Nicht-Fasten-Phasen? Also womit kann man Sie jetzt richtig locken, dass wir sagen, was kann ich Ihnen hinstellen? Tatsächlich Bergkartoffeln, also eher so Kohlenhydrat-Typ?
Ja. Kartoffeln.
Oder, ja, Nudeln.
Mag ich sehr. Ich mag sehr gerne Brot.
Mhm.
Ja, gutes Brot ist wirklich wow.
Mhm.
Also gutes. Ich habe beschlossen, dass ich mir nichts mehr reinstopfe, hochkalorisches, was eigentlich nur so halb lecker ist. Und wenn ich was richtig Leckeres esse, dann genieße ich es auch. Weil das kennt man ja auch von Frauen, die so, die sagen, ach, ich sollte es nicht essen, ich sollte es nicht essen, aber ich habe so Lust drauf. Und dann essen sie es und haben schon ein schlechtes Gewissen, während sie es essen, vergällen sich den Geschmack daran und haben irgendwie gar keinen Spaß. Und nachher sind sie kurz davor, sich in den Staub zu werfen und zu sagen, warum habe ich das gegessen? Esst es, habt Spaß daran oder lasst es. Und so entscheide ich heute. Und ich mache oft dieses 16:8 Intervallfasten. Mhm. Ich bin kein großer Morgenesser. Morgens kann ich gut verzichten.
Also Sie lassen das Frühstück dann weg, ohne Frühstück, dass es Ihnen flau wird oder dass der Tag...
Nee, mir wird gar nicht flau. Ich kann dann auch Sport machen. Ich bin natürlich durch das Fasten auch abgehärtet.
Ja, ich denke auch. Also wer 3 Wochen durchhält, für den ist ein Frühstück wahrscheinlich dann kein Problem.
Ja.
Absolut Pillepalle. Sehr interessant. Und Sie werden wahrscheinlich, wir haben es ja gesagt, 20 Jahre ist es ja wahrscheinlich immer noch auf Moppel ich auch angesprochen.
Ganz oft.
Immer wieder.
Früher war das oft so auf der Straße, dass die Leute meine Jacke so aufgemacht haben und gecheckt haben, ob ich quasi noch in Shape bin.
Ist nicht wahr.
Doch. Da war ich auch so manchmal, dass ich gedacht habe, Freunde, ich habe nicht irgendwo unterschrieben, dass ich nie mehr zunehme. Ich bin ein Mensch und ich bin ein Mensch, der gerne isst.
Aber hat Ihnen das großen Druck gemacht? Ich meine, Sie haben da quasi in Ihr Privatleben reingucken lassen.
Ich habe auch in dem Buch in Moppel ich immer geschrieben, es gibt keine Garantie. Es kann sein, dass Sie mich in 5 Wochen sehen und ich habe schon wieder 4 Kilo zugenommen. Ich kenne mich. Ich bin so. Ja, das hat einen gewissen Druck gemacht, aber letztlich habe ich halt gesagt, tut mir leid, ich habe gegessen.
Aber es war natürlich auch ein wahnsinniger Erfolg und hat wahrscheinlich auch finanziell jetzt nicht gerade geschadet.
Ja, aber das ist ja auch sowas. Also das, wenn Leute so sagen, so nach Moppel ich, wo hast denn dir überall Häuser gekauft und so, und dann denke ich so, Freunde, also die Verdienste von Autoren sind sehr viel geringer, leider. An dieser Stelle. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Es ist nicht so, dass man am Hungertuch nagt, aber wenn man ein Buch verkauft, gehen 10% des Verkaufspreises, des Bruttopreises wohlgemerkt, an den Autor.
An den Autor.
Das heißt, ein Buch kostet 19,80, dann bleibt im besten Fall 1,90 bei mir hängen.
Und Moppelig wurde verfilmt, ist das dann? Kommt da was
rein? Das war süß, weil als es hieß, Moppelig wird verfilmt, war meine Mutter in Ekstase, weil sie gesagt haben, sollen wir eher nach Südfrankreich was Schönes kaufen oder
was
da.
Wirklich?
Meine Mutter hat ganz groß gedacht. Die hat irgendwie gedacht, Verfilmung, Hollywood. Also da regnet es einfach irgendwie Scheine. So. Ach, da können wir doch mal ganz woanders und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das gibt Geld. Das ist auch alles so, das ist nicht schlecht, aber es ist... jenseits dieser Vorstellung, dass man sich danach einen Ferrari kauft, würde ich mir eh nie kaufen.
Wollte gerade fragen.
Finde ich eh hässlich.
Ja, braucht man ja nicht.
Braucht kein Mensch.
Oder?
Nein. Also ich finde, braucht kein Mensch.
Als ein bisschen Geld reinkam, haben Sie sich was gegönnt? Irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das mache ich jetzt dann doch mal. Was vielleicht so ein bisschen über der Vernunftsgrenze liegt.
Das mache ich immer bei jedem Buch, dass das erscheint. Unabhängig vom Erfolg kaufe ich mir quasi bei jedem Buch ein Selbstgeschenk.
Und was war es bei diesem?
Da habe ich mir eine sündteure Klamotte gekauft, die ich sonst niemals gekauft hätte.
In grün? Haben Sie sie heute an? Das
Nein.
sind nämlich ganz tolle
das
grüne Hosen.
Ja, ich habe extra passend zu
SWR4
habe ich hier grün.
Ja.
Einmal grün. Nee, das war eine sehr günstige Hose. Das ist auch was Frauen immer sagen. Nein, ich habe mir wirklich eine sehr teure Jacke gekauft. Die hätte ich niemals sonst gekauft. Und mein Freund hat dann gesagt, ja, was ist denn jetzt an der, also was hat denn die jetzt gekostet? Da wollte ich es erst nicht sagen, dann habe ich gedacht, ich habe es selbst bezahlt. So, Männer geben manchmal Geld für Sachen aus, die kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ist das wieder typisch Frau, in Anführungszeichen, sage ich sowas immer, dass man sich eigentlich da gleich so mit entschuldigt und sagt, ja, die war runtergesetzt oder
habe
ich günstig geschossen. So.
Bei Komplimenten sind Frauen auch so, wenn man sagt, ach, du hast so eine schöne Bluse an, dann sagen die, genau das.
Ja,
die ist ganz alt. Also die habe ich da hinten gefunden und die war auch also im Sonderangebot und so weiter. Also dass man nicht quasi sagt, ich trage die Altkleidersammlung auf, ist alles. Also dieses, wenn man zum Mann sagt, boah, was fängt, dann sagt er, die haben 3.000 gekostet. Das sind die dicksten Dinge. So. Also das ist natürlich auch Klischee, aber an Klischees ist halt immer auch was dran. Leider.
Also Sie haben das jetzt voller Selbstbewusstsein gesagt, dass Sie sich da eine teure Klamotte gekauft haben.
Bam.
Finde ich gut. Wir sind fast schon am Ende, aber eine Frage, die umschwirrte mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen so. Warum stand mal ein nackter Mann in Baden-Baden auf Ihrem Hotelbalkon, also vor Ihrem Hotelzimmer?
Das war sehr verrückt. Da war ich in einer Talkshow zu Gast und schlief in diesem schönen Hotel in Baden-Baden. Mhm. Ganz schick alles. Und ich war irgendwie im ersten Stock. Und dazu muss man wissen, ich bin extrem kurzsichtig. Also nicht ein bisschen, ich habe minus 10 und minus 11 Dioptrien. Das ist so, dass man bei der Bundeswehr ausgemustert wird und dass man also kurz vor dieser Binde ist. Ist wirklich, wenn ich keine Linsen anhabe, keine Kontaktlinsen oder eine Brille auf habe, sehe ich einfach, da würde ich jetzt sagen,
da sitzt jemand
ein
sitzen.
Mensch, aber...
Wahrscheinlich ein Mensch.
Ich glaube, es ist ein Mann, aber ich bin nicht sicher, so auf diese Entfernung. Also jedenfalls bin ich in Baden-Baden, die Talkshow ist gelaufen, es war total nett. Ich weiß gar nicht mehr, da war auch so ein ganz flirty Typ noch dabei, der war auch nett. Naja, egal. Jedenfalls gehe ich auf mein Zimmer und denke so, prima, und ziehe meine Kontaktlinsen aus. Ich habe so Wegwerfkontaktlinsen und merke, ich habe meine Brille nicht mitgenommen. Dachte ich, Mist. Zu Hause geht es zur Not mal, aber wenn man irgendwo fremd ist, ist selbst ein Hotelzimmer für jemanden mit 10, 11 Dioptrien schon eine Herausforderung. Egal. Ich lege mich ins Bett, denk, schläfst bis morgen, dann ziehst du wieder die anderen Linsen an, die du dabei hast. Dann klopft es in meinem Zimmer. Ich war, wie gesagt, im ersten Stock und zwar nicht an der Tür, sondern am Fenster. Mhm. Die Vorhänge waren aber zu. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Wurde immer hartnäckiger. Ich war nackt, also habe ich die Bettdecke um mich gewickelt, bin ohne Linsen, ohne Sehhilfe an dieses Fenster und dachte, jetzt mache ich halt die Vorhänge auf. Mach die Vorhänge auf. Da steht mir gegenüber ein nackter Mann. Das konnte ich sehen.
Wollte gerade fragen.
Der stand direkt hinter der Scheibe. Ich habe einmal so von oben nach unten dachte, was macht der denn da? Ich dachte kurz, das ist der eine aus der Talkshow, der so flirty war und wollte schon sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen arg offensiv, was Sie da machen. So, dann war ich aber so verdattert, weil ich auch schon so im Halbschlaf gewesen bin und mache diese Balkontür auf und sage, was wollen Sie denn hier? Und dann spricht er auf Englisch und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was der genau gesagt hat. Jedenfalls ist er dann in mein Zimmer und hat sich auf den Stuhl gesetzt, nackt. Da waren so zwei Sesselchen, wie in so Hotelzimmern gerne. Dann bin ich mit meinem Ding, denn der hat Englisch gesprochen. Das habe ich dann mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, you stay there. Ich war so, bleib da sitzen. Dann bin ich ans Telefon, habe angerufen an der Rezeption und habe gesagt, das ist jetzt ein bisschen komisch, was ich Ihnen sage, aber bei mir ist ein nackter Mann im Zimmer und der gehört nicht zu mir. Da waren die auch so, die haben wahrscheinlich gedacht, Gott, diese ganzen,
Fernsehtussen,
die sind doch alle nicht mehr ganz sauber. Ja, so war das.
Und
der war geschlafwandelt.
Ach so.
Und hatte sich aus seinem Zimmer ausgesperrt und hat dann versucht, wieder in sein Zimmer zu kommen.
Wirklich ein Schlafwandler?
Ja. Die haben den dann abgeholt.
Ja.
Ja.
Darf man ja nicht wecken, habe ich irgendwann mal gehört, weil die sonst einen Schock fürs Leben kriegen könnten.
Keine Ahnung. Ich konnte ja auch nicht viel sehen.
Bin ich aber froh, dass ich die Auflösung noch bekommen habe.
Das war sehr schön.
Der nackte Mann in Baden-Baden.
Ja.
Vor dem Hotelzimmer von Susanne Fröhlich. Mhm. Frau Fröhlich, es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Danke, mir auch.
Ich habe, wie gesagt, aus Ihrem Buch einiges mitgenommen in den, Alltag. Und wir sind schon gespannt, was das...
Geben Sie es Ihrer Tochter, wenn sie auszieht. Sagen Sie hier,
Ich gebe es vor allem auch meinem Sohn.
Ja, das schadet auch nicht.
Das schadet nämlich überhaupt
nein,
nicht. Alles Gute Ihnen und danke für den Besuch.
Sehr gern.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audio. SWR 4, da sind wir daheim.